Hi und herzlich willkommen zum Stilcast, dem Biedekheimer Kufenklatsch. Mein Name ist Chris und bei mir im Mikrofon begrüßen darf ich heute den Gregor. Hi, schön, dass du da bist.
Hi Chris, cool, dass ich wieder dabei sein darf.
Bei uns geht's heute um Eishockey. Wir haben eine halbe Saison gespielt, haben gestern ordentlich auf die Mütze bekommen, darf auch mal sein, stehen aber auf einem herrlichen siebten Platz. Hätten wir, glaube ich, vor der Saison alle unterschrieben. Aber bevor wir so richtig hart ins Thema reingehen, Gregor, wie geht's dir gerade so als Geschäftsführer?
Geht mir eigentlich gut, muss ich sagen. Geht mir gut und ich glaube, es ist die schönste Zeit, seitdem ich das Amt habe. Wir sind in so einem Fahrwasser jetzt langsam, dass es geregelte Bahnen gibt. Ich muss nicht überall nur Feuer löschen. Und es ist ein schönes Gefühl. Und auch jetzt die Weihnachtsspiele sind ja wirklich viele Spiele gewesen. War eigentlich der Spielplan jetzt für mich persönlich eigentlich ganz gut, weil wir am 26. und am 28. zu Hause gespielt haben vor toller Kulisse und dann aber zwei Auswärtsspiele hatten. Und ich diese nicht mitgemacht habe und ich mich somit ein bisschen um meine Familie und meine Frau kümmern konnte und das war schön.
Du hast gesagt, die Auswärtsspiele hast du nicht mitgenommen, die Zuhause-Spiele vor voller Kulisse, logischerweise, die nimmst du mit. Du bist Geschäftsführer, du schaust auf Zahlen hauptsächlich. Was ist für dich dann in so einem Moment relevanter? Der Sieg oder dass das Stadion ausverkauft ist?
Ja, gute Frage. Das kommt ein bisschen drauf an. Also ich bin ja selber Sportler auch durch und durch und habe immer Sport gemacht und als Sportler willst du immer gewinnen. Aber jetzt in der Situation oder in der Position, wo ich bin, ist es immer so, ein Auge schaut auf die Seite, in die andere, das andere Auge schaut irgendwie auf das andere Blatt. Am Ende ist natürlich ein Sieg immer super. Ich kann die Frage gar nicht hundertprozentig beantworten, merke ich jetzt gerade. Weil wir einfach sportlich gerade so gut stehen, dass natürlich das Ärgerliche ist, wenn man verliert, aber wir machen insgesamt einen super Job, die Jungs machen einen super Job, Coaches, dass ich vielleicht mit einem Auge mich ein bisschen mehr über die Arbeit freuen kann, die wir im Office leisten und die im Office geleistet wird, denn die Zuschauerzahlen kommen nicht einfach so. Das ist ganz harte Arbeit, auch aus dem Office. Und deswegen freut mich das fast ein Ticken jetzt mehr.
Dann erzähl mir doch mal was zu den Zuschauerzahlen und zu der Arbeit im Office, die da dazu stattfindet.
Wir analysieren die Zahlen viel, viel mehr wie früher. Wir nehmen uns viel mehr Zeit für die Zahlen. Wir analysieren, wann, zu welchem Zeitpunkt Tickets gekauft werden. Mhm. Wir nutzen Newsletter viel genauer. Wir benutzen Newsletter-Zahlen viel genauer. Wir benutzen das Thema Kommunikation viel mehr wie früher. Wir schauen drauf, wie viel Tickets verkauft werden, nachdem wir eine Message auf Social Media gedroppt haben und können das Thema so besser bespielen und sehen, dass es funktioniert. Und das ist eine gewisse Befriedigung und schön zu sehen.
Social Media hat sich ja viel getan. Ich erinnere mich an Zeiten, an denen gab es irgendwie mal hin und wieder so einen Facebook-Post und dann war es das auch schon. Wie viel Zeit investiert ihr in Social Media aktuell?
Also mein Ansatz war von Anfang an, dass wir haben niemand, der das, sag mal, hauptamtlich bespielt, dieses Thema. Mhm. Und das ist jetzt über die Zeit, über die 3 Jahre, seitdem ich da bin, gewachsen. Und wir haben verschiedene ehrenamtliche Teams, die am Spieltag Zuschauermarketing machen, die am Spieltag die Zeitnahme machen, die am Spieltag unser Sport-Europe-Team machen. Und so haben wir auch ein Team, das im Endeffekt Social Media betreut. Das sind alles Ehrenamtliche. Und dort haben wir uns hingesetzt und einen Plan gemacht, das Team vergrößert und versuchen, das so gut wie möglich zu bespielen. Und ich versuche auch den Leuten, die dort mehr oder weniger den Hut auf haben, auch ein Stück weit freie Bahn zu lassen, die Kreativität ausleben zu lassen. Die dürfen machen, die dürfen auch Fehler machen. Die Leute, die da den Hut auf haben, wir haben jede Woche einen Social Media Touchpoint, nennen wir es, wo wir 30 Minuten uns zusammen telefonieren per Videocall und besprechen, was war gut, was war nicht gut, was müssen wir auf dem Schirm haben, wo müssen wir vielleicht wieder ein bisschen mehr rangehen. Alles natürlich im Rahmen, weil die Leute, die das dann nachher machen, sind alle ehrenamtlich und die machen einen richtig guten Job. Und natürlich ist es auch mein Part dann immer wieder, weil ich natürlich auch in der Generation bin, die da vielleicht ein bisschen mehr drauf schauen oder selber das ganze Thema benutzen, da wieder einen Finger in die Wunde zu legen. Und das ist manchmal hart in diesem Meeting auch, weil ich natürlich immer derjenige bin, der mehr mäkelt als und mehr antreibt als lobt. Aber an der Stelle muss man echt einen riesen Shoutout machen an alle, die da involviert sind. Das ist richtig gut. Und aber geht auch immer noch mal ein bisschen besser. Das kommt auch immer von mir. Aber ja, es ist ein wichtiger Part und macht Spaß, auch die Sachen zu verfolgen mittlerweile, muss ich sagen.
Habt ihr Kontakte zu anderen Kanälen?
Andere Clubs oder?
Andere Social-Media-Kanäle, andere Social-Media-Abteilungen bei anderen Clubs irgendwie. Gibt es da Zusammenarbeiten, irgendwas?
Ja und nein. Also man kennt natürlich dann die Leute, die das machen, aber es ist jeder auch immer so ein bisschen dann Glücks, also wie sagt man, eigenen Schmied des Glückes, hast du das richtig gesagt? Ja.
Schmied seines eigenen Glücks. Aber das
danke,
ist
Chris.
Du darfst hier.
Ja, ich darf.
Fühl dich frei.
Ja und nein, man guckt natürlich auch immer, was machen die anderen. Mhm. Und du kannst aber auch nicht einfach immer kopieren, weil dann kommt das halt schon. Aber jetzt zum Beispiel das Thema TikTok und die Videos da gemacht werden, Frage der Woche, das sind natürlich schon auch Themen, die irgendwie dann alle machen und die auch gerade irgendwie im Trend sind. Aber das ist zum Beispiel auch so ein Part, das haben wir letztes Jahr schon gestartet, das TikTok-Thema. Und das ist ein ganz großer Gewinn. Also diese Reels, die da gemacht werden und das Team, das macht, das ist, also wir haben jetzt Clips hier auf Instagram, 500.000 Leute schauen Frage der Woche an, dieses Trikot-Schätz-Spiel. Ja. Und das ist natürlich auch, es ist cooler Content.
Ja.
Und das ist natürlich toll und so soll es auch sein.
Du hast vorher gesagt, ihr analysiert die Zahlen. Könnt ihr wirklich eine 1-zu-1-Zuordnung machen? Wir haben einen Social-Media-Post gemacht und danach kamen 12 Millionen Bestellungen von Tickets rein.
1-zu-1 ist natürlich schwer, weil du, ganz genau kannst du es nicht sehen, aber du kannst natürlich sagen, wenn du Dienstagabend 16 Uhr oder nachmittags Post absetzt, übrigens in 2 Wochen gibt es nur noch Stehplätze, dann kannst du am nächsten Morgen um 8 schauen, haben irgendwie, seitdem sind 200 Sitzplätze verkauft und beim nächsten Spiel sind, also Stehplätze, Entschuldigung, beim nächsten Spiel sind dann irgendwie schon wieder 50 Sitzplätze mehr verkauft. Also das sieht man schon.
Okay.
Ja. Und das ist echt interessant und das macht total Spaß, weil das funktioniert. Das ist echt interessant. Und der macht natürlich auch der Freddy Keck im Ticketing ist natürlich da Weltklasse, macht super Arbeit und wir hatten auch zusammen als Team einen Workshop mit Eventteam.
Ja.
Wir hatten bei einem Spieltag, ich glaube im Oktober, waren 2 Consultants von Eventteam da, die unseren Spieltag analysiert haben. Die sind da völlig unvoreingenommen reingegangen, haben sich alles aufgeschrieben. Es war ein Sonntagsspiel, haben uns dann direkt am Montagmorgen mit denen zusammen getroffen, 3 Stunden Workshop gemacht und war interessant, denen ihr Feedback zu bekommen. Wir haben schon ziemlich viel gutes Feedback bekommen, aber so 1-2 Sachen kannst du immer noch mal drehen und wo noch mal die Finger in die Wunde gelegt wird. Und daran arbeiten wir und das ist einfach super zu sehen, dass das funktioniert.
Wir haben uns ja schon mehrfach drüber unterhalten, dass es so 2 Herzen gibt, die da in der Brust schlagen. Auf der einen Seite so klassische ISIs, die da gerne da sind und die seit immer schon kommen. Und auf der anderen Seite Eventis, für die, keine Ahnung, Kisscam und was nicht alles. Kann man sich's noch erlauben, in der Professionalität, in der wir unterwegs sind, auf eins von beiden zu verzichten?
Nee, kannst du nicht. Also dann würden wir beim Zuschauerschnitt von 2.500 jetzt hängen, würde ich behaupten. Glaube ich nicht. Ich habe auch den Eindruck, dass man erfahrene Arena-Gänger vielleicht auch, also ich will mich da gar nicht so hervorheben. Ich glaube, man kann schon erkennen, wann mehr Eventis da sind und wann nicht. Also jetzt zum Beispiel an der Weihnachtsspiel, man erkennt es auch ein bisschen an der Stimmung, hätte ich jetzt gesagt. Also wann die Leute mitsingen, wann die Leute mitklatschen auf der Gegentribüne oder auf der Haupttribüne, kann man schon sehen, wie viel Eventis da sind und ob mehr Leute da sind, die Ahnung von dem Sport haben, weil die einfach schon seit 20 Jahren öfter hingehen und vielleicht keine Dauerkarte haben, aber sagen, ja, die Steelers, die gucke ich mir mal wieder an, das läuft jetzt ganz gut. Also kann man schon auch raus erkennen und wir merken einfach jetzt an den Weihnachtsspielen waren viele Eventis da.
Ja.
Ja.
Oder wenn halt Kassel mit 900 Leuten anrückt.
Gut, aber das sind keine, das sind dann, okay, das sind für uns Eventies, aber Eishockey Interessierte, die auf jeden Fall Ahnung wahrscheinlich von der Sport haben. Aber so soll es ja sein, ist ja also bombastisch. Also macht der, das ist ja auch das, was die Sportart ausmacht und deswegen auch die klare Antwort, du brauchst beides, weil das ist, was die Sportart auch einzigartig macht. Also diese Fankultur, die es halt sonst nur im Fußball gibt, das ist halt im Eishockey so, du hast noch ein Dach über dem Kopf, dass das Ganze noch lauter macht und das ist ja auch das Schöne und dass es in der Regel friedlich ist.
Wenn wir über Eventies sprechen, wenn wir über Fanzahlen sprechen, ich habe hier so ein Heft neben mir liegen. Für diejenigen, die zuhören, ihr könnt es ja nicht sehen. Ich habe hier die Saisonvorschau von 2025, 2026 der Eishockey News liegen. Und da stehen Zahlen drin. Unter anderem wurde damals gesagt, oder wurde zu Beginn dieser Saison gesagt, Bietigheim hätte ein Etat von 3,2 Millionen Euro und 1231 Dauerkarten verkauft, Stand 15.8. Sind es realistische Zahlen?
Wir haben den, also wir kriegen, die Clubs kriegen immer quasi im August so einen, diesen Fragebogen im Endeffekt, der dann in diese Saisonvorschau von der Eishockey News ausgewertet oder dann 1:1 übertragen wird. Und wir haben es nicht angegeben, das ist tatsächlich geschätzt. Wollten es auch mit Absicht nicht angeben. Ja, in die Richtung geht schon. Die Dauerkartenzahlen, das hat zu dem Zeitpunkt schon gestimmt. Also das ist schon richtig.
Wie viele Dauerkarten waren es dann am Ende?
Ja, ein paar, also nach im August kommen nicht mehr viel. Vielleicht 10, 15 noch, also da ist der Fisch geputzt.
Okay. Wie viel macht das Ticketing vom Etat aus?
Ungefähr 30%.
30%.
Also in unserer Planung sind 30% ungefähr Ticketing, je nachdem. Also dass es jetzt so gut läuft, damit haben wir auch nicht geplant und hätten wir auch nicht gedacht. Also unser Ziel war irgendwie den Schnitt vom letzten Jahr zu halten, ein bisschen besser, haben wir auf 3000 irgendwie geschielt. Also jetzt sind wir, ich weiß gar nicht genau, was der Schnitt war. Ich glaube schon über 3,5, glaube ich jetzt schon. Chris zeigt den Finger oben. Also ich weiß es gar nicht genau.
Jetzt sagst du 30% vom Etat macht's Ticketing. Wie viel ist es VIP-Ticketing vom Ticketing?
15%. Also die Hälfte quasi. Entschuldigung, nicht 15%.
Also 15% insgesamt.
Genau. Also von den 30% ist ungefähr die Hälfte ist VIP.
Das ist krass. Mhm. Das sind, wie viele Plätze haben wir im VIP? 230.
Ja. Also du müsstest jetzt nochmal unterteilen in Dauerkarten und Tageskarten.
Ja.
Also deswegen ist dann die Prozentzahl nicht ganz richtig.
Okay, wenn man die Dauerkarten...
Die Tageskarten, genau. Die Tageskartenberechnung ist ungefähr so hoch wie die VIP-Karten, Dauerkarten und Tageskarten zusammen. Und dann kommen die Dauerkarten, die Public-Dauerkarten noch dazu.
Okay, ich habe jetzt verstanden, wir haben einen gewissen Topf an Dauerkarten. Die schaffen uns einen Umsatz. Der ist in etwa so groß wie der Umsatz bei den VIP-Dauerkarten, also quasi 1:1. Und dann haben wir noch das restliche Ticketing, was da drauf kommt. Und dann, je mehr Tickets wir dann an Tageskarten verkaufen, Eventies, je mehr Eventies da sind, desto mehr freuen wir uns.
Das ist korrekt.
Okay. Heißt ab jetzt, alle unsere finanziellen Sorgen sind gelöst und wir sind glücklich, weil wir jetzt über Weihnachten immer 4000 Leute und mehr im Stadion hatten.
Ja, das ist immer so ein bisschen der Trugschluss. Das glauben dann immer alle. Und das haben aber letztes Jahr dann irgendwie auch alle geglaubt, dann in den Playoffs. Ja, das ist ja dann, weil du musstest in der Lizenzierung zu Unterlagen musst du, darfst du Playoff-Einnahmen gar nicht berücksichtigen und dann ist alles gut. Ja, nee, du hast ja trotzdem Ausgaben. Und unser Thema ist einfach, dass wir insgesamt noch einfach alte Themen haben, die offen sind. Mhm. Und das drückt einfach so ein bisschen das Gesamte, die gesamte finanzielle Situation. Das habe ich auch im Sommer gesagt, auch wenn die Zeitung mich gefragt hat, ja, können wir nochmal jemand holen und so weiter. Ist halt nicht so einfach, weil wir einfach noch alte Themen haben, die abgearbeitet werden müssen. Das kann man nur, das ist immer so ein bisschen, das sind Themen, die man halt nicht im Podcast besprechen kann, aber die sind halt da und die müssen abgearbeitet werden. Und auch wenn das jetzt so gut ist mit den Zuschauern, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir auch in dem Jahr nicht hier irgendwie mit 200.000 Euro plus rauslaufen und dann schön irgendwie hier Geld an irgendwelche Gesellschaft oder was weiß ich was auszahlen können, sondern nee, das geht halt leider nicht. Und auch für die Lizenzierung, die ansteht in der neuen Saison, also die Auflagen werden jedes Jahr einfach auch einen Ticken strenger und das ist auch richtig so. müssen wir diese Altthemen auch in Griff bekommen, damit wir es einfach einfacher haben in der Lizenzierung. Also wir sind jetzt in diesem Jahr super durch die Lizenzierung gekommen, in allen Jahren eigentlich jetzt, wo ich das mache. Aber die Liga wird halt insgesamt professioneller. Das habe ich auch immer wieder im Podcast gesagt.
Ja. Da müssen wir später auch nochmal ausführlicher drüber sprechen. Da werde ich nochmal genau reinfragen, was das denn eigentlich immer heißt, wenn wir immer wieder davon sprechen, professioneller und so weiter. Aber später.
Ja, und deswegen müssen wir an der Front einfach weiter fleißig arbeiten und haushalten. Also das ist einfach so. Und die Leute, der Betreuer, der Geschäftsstelle, die wissen, ich drehe die Coaches, die wissen, ich werde schon immer hinter meinem Rücken, ja, als Schwab beschimpft. Aber es ist halt so. Wir können halt nur das ausgeben, was wir haben und haben halt noch alte Themen offen.
Ja, aus meiner Perspektive, was man halt sieht, oh cool, viele Zuschauer, Money, Money.
Ja.
Man sieht die LED-Bande, Money, Money.
Ja.
Und dann sieht man, Dosti macht sich kaputt.
Ja.
Und wir brauchen Fonstedt. Und dann sieht man, naja, Zientec macht sich kaputt und wir brauchen Reisnecker und irgendwie... Also das, was man irgendwie an Mehreinnahmen sieht, es zerrinnt auch irgendwie gleich wieder. Also aus der Perspektive von draußen alleine schon. Jetzt sprichst du noch von Altthemen. Kann man da ein bisschen genauer werden? Du hast vorher gesagt, das ist jetzt nichts, was man im Podcast bespricht, aber so ein bisschen.
Nee, das kann man tatsächlich nicht genauer werden. Das ist einfach was, was nicht in die Öffentlichkeit gehört. Okay. Oder es sind einfach einige Themen, die da nichts verloren haben. Aber vielleicht nochmal auf die LED-Bande zu sprechen. Ja klar, also die ist ja auch nicht vom Himmel gefallen. Also und wir kriegen Geld, wenn wir Leute haben, die sich für die Steelers da an der Stelle investieren, ohne irgendwie einen großen Reward zu erhalten. Aber wir sollten zumindest den Business Case aufrechterhalten und denen das Geld dann wieder zurückzahlen können in einer gewissen Art und Weise. Und dafür sind natürlich diese Werbeeinnahmen erstmal auch mal in erster Linie gedeckt. Ja. Deswegen, es fällt nicht vom Himmel und wir sollten dankbar sein an der Stelle, dass wir Leute haben, die das machen und die da auch mit Herzblut dabei sind. Also hat doch irgendwie 200.000 Euro gekostet, das Thema.
Die LED-Bande.
Ja. All in.
Aber dafür gehört sie uns.
Dafür gehört sie uns. Das ist schon cool und es ist ein cooles Gimmick und es funktioniert.
Wie viel ist Merch?
Merch ist gar nichts. Merch ist eigentlich nur gemacht, damit die Fans glücklich sind, dass wir was haben. Also wir machen da, nachher bleibt da, wir haben das ja auch komplett umgestellt. Wir haben das ja früher komplett selber gemacht, hatten auch jemand im Office, der dafür gearbeitet hat, aber der Aufwand ist so groß, was da dahinter steckt. Also die Entscheidung, das outzusourcen, war goldrichtig und was bleibt da hängen, irgendwie 30.000 Euro. Also der Umsatz ist groß. Aber
ja gut, die Kosten halt dazu. Okay, das heißt, wir können uns vom Merch was kaufen? Einen Spieler für 5 Monate?
Ja, vom Merch
nicht
ist,
mal.
Ja, Merch ist völlig, das ist nice to have, aber das ist interessanter ist vielmehr noch das Streaming.
Was macht Streaming?
Das Streaming ist ungefähr, ja was haben wir jetzt gesagt, 30% ist ungefähr das Ticketing. Ja, dann hast du wir rechnen immer ein bisschen anders. 60% ist Sponsoring und VIP-Ticketing, weil du als Sponsor meistens auch innerhalb von deinem Sponsoring auch VIP-Tickets hast. Mhm. Deswegen rechnen wir immer Sponsoring und VIP-Tickets quasi, ist ein Part. Dann haben wir einmal die Tickets und dann hast du den Rest. Ja, und der Rest ist, wie viel Prozent? Jetzt haben wir 60% sind in der Regel Sponsoring und VIP-Tickets, 30% ist das Ticketing und dann hast du noch 10% und davon sind 8% irgendwie Board Europe TV. Und die anderen paar Prozent sind Merch und was weiß ich noch.
Was alles zusammenläuft.
Was noch dann rumläuft. Was überrascht?
Also mir war bewusst, dass das Ticketing nicht so der Löwenanteil ist, wie man es vermuten würde. Aber dass es so viel weniger ist als das, was ich gedacht habe, das war dann doch irgendwie überraschend.
Ja. Also wenn wir jetzt natürlich davon ausgehen, dass wir einen Schnitt von 3,5 haben, dann geht unser Etat natürlich nach oben und der Anteil, prozentuale Anteil am Ticketing geht natürlich auch nach oben.
Auch nochmal nach oben,
klar, ja. Das ist klar. Also, und es ist auch jetzt, wir haben geplant mit dem, was wir letztes Jahr hatten. Es waren 2,7. Ja. Wenn du jetzt 3,5 hast, also das ist schon ein ganz schönes Stück mehr. Das sind nicht irgendwie 100 mehr.
Ja.
Deswegen wird sich da jetzt diese Schere oder diese prozentuale Verteilung ein bisschen nach oben gehen. Aber das war eigentlich die letzten zwei, drei Saisons war eigentlich so der plus minus der Schnitt. Und es ist auch bei den anderen Clubs überall ähnlich.
Jetzt haben wir so ein bisschen schon über Sponsoring gesprochen. Was macht die neue LED-Bande?
Die LED-Bande ist, also man sieht's ja, ist gut bespielt, ist auch interessant, die Leute wollen da auch drauf. Es kommt auch jetzt nochmal was dazu, es kommt auch immer wieder was dazu. Funktioniert meiner Meinung nach super, was das Thema, also jetzt einfach mal nur vom Ablauf, ja, wie wir es bespielen. Klar, besser geht immer noch, aber ich glaube, mit der Art und Weise, wie wir es bespielen, passt es gut. Wir haben gute Sachen verkauft, finde ich. Mhm. Es hat insgesamt ein bisschen einen professionelleren Eindruck. Also klar, den einen oder anderen nervt es natürlich, dass wir viel verkaufen, also zum Beispiel das Powerbreak. Mhm. Aber durch den Würfel, durch den Sprecher jetzt zum Beispiel und die LED-Bande hast du eine brutale
Präsenz
für den Sponsor. Also, und es macht schon was her. So. Ja, ne, das läuft gut. Und bin gespannt dann, wie es in der neuen Saison dann läuft, wenn, ja, weil wir dann zum ersten Mal eigentlich das auch wirklich parallel vermarkten zu den statischen, immer alteingesessenen Themen wie Bandenwerbung am Eis oder in der zweiten Ebene, wie das dann läuft, ob die Leute dann das doch noch machen wollen oder alle sagen, nee, wir gehen jetzt alle auf die LED-Bande, weil es halt doch brutalen Impact hat. Also ja. Man guckt schon drauf, aber ich finde das immer schwierig, da ein Urteil. Und so gehe ich auch in die Gespräche eigentlich immer rein, weil nachher weiß, der Kunde hat eigentlich immer eine Meinung, was er besser findet.
Ja.
Und es gibt auch da nicht richtig oder falsch, ganz ehrlich. Also, weil wenn das statisch ist, dann ist es halt da. Und dann ist es bei jedem Nachwuchsspiel da. Dann ist es bei jeder Eisdisco da. Das ist halt statisch da. Das ist auf den Fotos da. Du bist im Fernsehen, also in einem Streaming.
Zumindest auf der richtigen Seite.
Genau, in der TV-Seite. Du bist in der Regel in der Zeitung. Ne, das bist du in der LED-Bande immer nicht. Du bist nicht im Streaming, du siehst es nur, wenn wir Spiel haben. Da sind so viele andere Veranstaltungen, auch im BIP-Bereich oben, wo du... Da, siehst
aber
halt
Klicke-Bunti.
Klicke-Bunti, toll.
Also, ja.
Schießt einer seinen Puck durch, kannst du alles machen. Das ist ja das Tolle.
Was ich spannend fand, war, es sind ja jetzt ein paar Sponsoren neu dazugekommen, noch seit Beginn der Saison, die man am Anfang nirgends gesehen hat, die jetzt auf einmal aber auf der LED-Bande auftauchen. Also gibt es euch da nochmal einen zusätzlichen Spielraum?
Also wir haben ja gewusst, dass es Firmen gibt, die das Thema nutzen und sonst nichts. Also du brauchst gewisse Firmen gar nicht ansprechen, wenn du keine LED-Bande hast. Zum Beispiel Top-Regal war ein Thema davon.
Ist das echt so? Dass die von vornherein sagen, Sponsoring würden wir schon machen, aber doch nicht irgendwie sowas Komisches?
Ja.
Okay, krass.
Ja.
Und das haben die dann schon zum Saisonwechsel zwischen den...
Nee. Man kennt ja dann irgendwann die Leute, die im Sportsponsoring auch sind. Also ich krieg immer wieder und muss dann lachen, wenn dann einer sagt, ah ja, schwätz doch jetzt mal mit dem hatte noch keiner. Ja, ihr könnt uns glauben, wir haben mit allen schon gesprochen, die auch nur ansatzweise mal irgendwie, die im Großraum Bidikam sind, die eine größere Firma sind oder die generell im Sportsponsoring sind, wir kennen sie alle. Also das kann ich wirklich mit ruhigem Gewissen sagen, wenn mir einer kommt und einen Namen hat, der wirklich was macht und auch nicht nur 500 €, dann hatte ich mit denen in der Regel schon Kontakt. Ist wirklich so. Also es hat jetzt einmal, die letzten 3 Jahre haben das gezeigt. Und deswegen kennst du natürlich auch diese Firmen, die dann sagen, ja, LED-Bande oder Sportsponsoring, ja, aber nur so und so.
Ja.
Ja, die gibt's. Also Fenster.com zum Beispiel. Die sind jetzt auch dieses Jahr ganz groß im Bob, habe ich gesehen, drin. Und für die ist es jetzt, sind wir eher interessanter, weil wir eine LED-Bande haben. Bei denen war es ganz klar, wenn ihr keine LED-Bande habt, dann macht ihr das nicht. Brauchen wir überhaupt nicht sprechen.
Okay, krass.
Ja, Top-Regal ist so ein Partner auch.
Jetzt haben wir da was Ordentliches gewonnen. Wir haben da... Wie sagt es die Werbung der LED-Wande für sich selbst so schön? Auf 64 Metern die Möglichkeit, da jetzt was zu zeigen. Und es wird offensichtlich angenommen. Gibt es sonst noch neue Sponsoring-Pakete?
Pakete ist immer individuell. Also du findest irgendwie dauernd neue Themen. Also jetzt hatten wir das Thema, dass wir, das hatten wir eigentlich im Sommer schon, dass wir auf der Halskrause was vermarkten wollen. Ja, dann musst du aber auch den richtigen Partner dann finden, der das machen will und so. Und also neue Ideen gibt es immer. Du musst es ja dann auch an Mann bringen. Deswegen jetzt ganz neue Pakete gibt es in dem Fall jetzt eigentlich nicht. Kam jetzt mit der LED-Bande und ist auch okay.
Wie hat sich die Business-Schmiede entwickelt, die es ja zwischenzeitlich dann mal auf einmal gab?
Die Business-Schmiede hat sich okay entwickelt, könnte aber wirklich besser sein. Das ist, glaube ich, ein Thema, da müssen wir noch mehr rangehen. Ist natürlich auch immer dann eine Frage Zeit und Aufwand. Also das ist ein Thema, wo wir eigentlich insgesamt so ein höheres, ich weiß jetzt gar nicht genau, wie viel dabei sind, 15 oder so, Partner, wo man, weil es einfach das Einstiegslevel relativ niedrig ist.
Vielleicht sagen wir noch zwei, drei Sätze zur Business-Schmiede. Was ist das eigentlich?
Das ist Mikrosponsoring, nennt sich es im Fachjargon. Du kannst halt mit, sagen wir, ich glaube, 300 Euro kannst du einsteigen und kaufst dir damit ein kleines Sponsoring-Paket, das mit Tickets ausgestattet ist. Im Endeffekt geht es darum, Tickets, die Leute mal ins Stadion zu holen und ein Angebot zu schaffen, das sich wirklich jeder leisten kann. Mhm. Ne? Und dann gibt es drei verschiedene Pakete. Ich weiß jetzt gar nicht ganz genau, siehst du, ja, Zahlen habe ich immer nicht auf dem Kopf, steht, wenn ich dann da bin, steht es auf dem Papier oder auf dem Laptop oder auf dem iPad. Gibt drei verschiedene Pakete, wo es immer um Tickets geht und dann wird einfach die Leistung erhöht. Einmal, ich muss jetzt auch nochmal nachgucken, 800 Euro und dann 1000 Euro oder so. Ja, und das ist einfach, soll das Anfixen sein von den Sponsoren. Mal ins Stadion kommen, mal das zu erleben, du hast eine kleine Werbepräsenz, und so sollte es eigentlich losgehen. Und theoretisch kann es sich jeder leisten und deswegen sollte eigentlich das sollte viel größer sein, da sollten wir viel mehr haben, aber da waren wir jetzt nicht gut an der Stelle, muss man eigentlich sagen, wenn man das recapt. Das ist für nächstes Jahr eine Aufgabe. Aber ist natürlich auch mit viel Aufwand verbunden, weil die Leute kommen ja nicht einfach, die rufen die an, ah, Herr Rustige, ich hätte da mal eine Frage, also gibt's schon, aber selten. Du musst ja auf die Leute zugehen, die Leute abholen und dann musst du wirklich auch Kaltakquise machen.
Das wäre jetzt gerade mein nächstes Thema gewesen, weil aus meiner Sicht ist es der gleiche Aufwand, mit jemandem, der noch nie von dir gehört hat oder von deinem Produkt nichts weiß, mit dem das erste Mal zu sprechen und ihn danach viel Geld aus der Tasche zu luxen, wie ihm wenig Geld aus der Tasche zu luxen. Ja. Darf ich das so sagen? Geld aus der Tasche luxen? Haben Sponsoren was davon, dass sie sponsern? Ganz ehrlich, was glaubst du?
Auf jeden Fall. Also du musst in das Stadion kommen, damit du das Feeling bekommst, was da passiert. Guck mal, hey, da ist dein Name mit den Steelers verbunden, ja? Das ist ja schon mal irgendwie ein positiver Vibe. Du hast immer gleich in einem Gespräch, in einem Netzwerk, du hast ein Thema, da kenne ich auch, da bin ich übrigens Sponsor oder da ist mein Name da drauf. Das ist ja immer schon mal was Positives. Du bist in der Regel immer positiv konnotiert. Und das zeigt ja auch was wiederum der Gesellschaft, du gibst auch was zurück. Und es zeigt auch, ich bin präsent. Das ist auch das Thema, wo ich immer denke, okay, so, das sehen ja auch Leute, die ins Stadion kommen, okay, dann kann ich da vielleicht, brauche ich einen Job. Vielleicht brauche ich keinen Job. Aber das ist eigentlich immer so dieses Thema, wo ich denke, ja, das bringt dann in dieser Seite auf jeden Fall was. Und dann kommt es aber auch, es kommt auch auf das Business drauf an. Also mache ich B2C oder mache ich B2B? Also verkaufe ich Kopfhörer wirklich an Mann, dann brauche ich natürlich eine andere Werbung, wie wenn ich irgendwie im Großkundengeschäft tätig bin und von Business to Business arbeiten muss, dann brauche ich jetzt vielleicht nicht auf der LED-Bande, übrigens für 19,90 gibt es jetzt 4 Millionen Stück in meinem Online-Shop, Regale brauche ich da nicht, weil es nicht die richtigen Ansprechpartner sind, dann brauche ich dann ein anderes Paket, da sollte man dann vielleicht die Netzwerktreffen wahrnehmen, sollte vielleicht in den VIP-Bereich kommen, aber da kommst du halt auch nur hin, wenn du natürlich Sponsoring machst, also so schließt das eine, so das andere, das ist schon auch ein bisschen ein Zusammenleben und ein Kreislauf.
Jetzt hast du gesagt, 60% vom Etat ist genau dieses Sponsoring und du hast selber gerade gesagt, es ist Kaltakquise und du hast mit all diesen Menschen gesprochen. Kann ich mir das so vorstellen, dass du als Geschäftsführer rumläufst und Verträge unterschreibst und ansonsten eigentlich Vertriebler bist?
Ja, also in unserer Sportart auf jeden Fall. Jeder Geschäftsführer, außer vielleicht jetzt bei Düsseldorf oder bei Krefeld, wo was weiß ich, wie viele Leute in der Geschäftsstelle arbeiten, ist jeder von uns auch Vertriebler. Absolut. Also du verkaufst dich auch selber. Also das war mir am Anfang auch nicht so bewusst, aber das ist einfach so. Du musst schon ein Typ sein, der gerne auf die Leute zugeht. Und natürlich, am Ende verkauft man sich selber. Also ich verkaufe mich schon auch selber an der Stelle. Aber das geht halt, also aus meiner Sicht geht das nur, aber da hat jeder auch seinen eigenen Weg natürlich. Und muss jeder seinen eigenen Style finden. Ich, für mich ist Authentizität ganz arg wichtig. Ich gehe auch nie hin und verkaufe irgendwie Waschmittel. Es geht, ich kann nicht. Bin kein typischer Vertriebler. Ich verkaufe andere Themen. Andere Werte, ich verkaufe die Begeisterung dafür, glaube ich. Das ist eher so mein Part. Das ist mir auch ganz arg wichtig, dass die Leute, die in die Arena kommen, einfach gern da sind. Das ist für mich das Allergrößte, wenn ich sehe im VIP-Raum oder auch in der Arena, wenn ich die Leute kommen wieder mit einem Lachen in die Arena. Egal, ob wir jetzt gestern 1-7 Klatsche bekommen haben oder nicht, aber nächste Woche am Sonntag kommen die Leute wieder mit einem Lachen hin. Und das ist für mich das das ist für mich eigentlich die schönste Droge, dass ich sehe, dass die Leute gerne da sind. Und wenn die Leute gerne da sind, dann sind die Leute auch gerne bereit, Geld auszugeben. Das ist, ich meine, ich will nicht sagen Masche, aber das ist, wie ich der einfach denke, weil wenn ich selber so jemand wäre, dann ich würde kein Geld hingeben, wo ich keinen Spaß habe. Ja, also ich würde...
Wozu auch?
Nee, wozu auch, ja. Es muss ja irgendwie eine Freude haben. Du musst es auch aus Überzeugung machen, in einer gewissen Art und Weise. Klar, du kannst die harten Fakten natürlich auch nehmen. Das ist natürlich auch so, kommt auch immer mehr. Das hatte ich da auch in den letzten Podcasts schon gesagt. Also wo es ganz klar zu sehen ist bei den Social-Media-Themen, weil du einfach Klicks hast, wenn du dort Gewinnspiele laufen lässt, du siehst, wie viele Kommentare dabei sind, du siehst einfach die Auswertung, du hast eine Augenzahl, das ist nicht irgendwie, keine Ahnung, geschätzt, sondern da steht halt dann in der Zeitraum, haben so und so viele Klicks das gesehen, hast du halt, und das kannst du natürlich verkaufen, das ist Money. Für mich ist es ganz arg wichtig, dass die Leute gerne kommen, und wenn die Leute gerne kommen und eine schöne Zeit haben, dann bin ich froh, und dann geht's in der Regel auch den Steelers gut, glaube ich.
Du machst hier eine schöne Überleitung für mich. Die Leute kommen, die Leute haben eine schöne Zeit, den Steelers geht's gut. Wir stehen auf Platz 7. Wir sind ein bisschen nach der Halbzeit, was die Saison betrifft. Lass mal kurz in den sportlichen Bereich reingucken. Wenn dir das vor der Saison jemand angeboten hätte, hättest du es unterschrieben, hättest du es genommen?
Ja klar, du hast es auch vorher selber schon in deiner Einladung gesagt. Einleitung gesagt. Ja klar, hätte ich das unterschrieben. Wir sind richtig gut reingekommen dann. Also ich glaube, wir waren am Anfang schon eigentlich ganz gut dabei. Wir haben ganz, ganz viele Spiele, ich weiß es auch nicht mehr ganz genau, wie viel es waren, aber mit einem Tor nur verloren, wo wir schon gesehen haben, wir sind eigentlich dran, aber es fehlt noch so ein Ticken. Und haben uns dann aber wirklich gefangen, und ich glaube, es gibt auch mehrere Faktoren. Es ist nicht wie so oft nicht irgendwie ein Punkt, der es dann gedreht hat, sondern ich glaube, erstmal haben wir ja relativ über die Hälfte der Jungs aus dem letzten Jahr behalten. Und jeder, der öfter zum Eishockey kommt, sieht jetzt, dass die Oberliga und die DL2, es ist ein Klassenunterschied. Es sind zwei verschiedene Ligen, wie dort Eishockey gespielt wird. Das Niveau ist einfach ein Unterschied. Und da hilft dir 5 oder 12, wie du vorher gesagt hast, Freundschaftsspiele vor der Saison, das hilft nichts. Du musst es in der Saison, wenn es um was geht, zeigen. Und das dauert einfach dann doch, bis du dich akklimatisiert hast. Und dann kommt einfach dazu, dass du, was haben wir gesagt, die Hälfte ein bisschen mehr haben wir aus. Das heißt, du musst die andere Hälfte der Mannschaft auch wieder, die muss sich eingewöhnen, da muss sich eine Mannschaft finden. Das geht auch nicht nur in der Vorbereitung, das dauert auch Zeit. Also ich glaube, das sind zwei wichtige Punkte, die dann funktioniert haben nach einer gewissen Zeit. Wir haben dann, also ich glaube, wir hatten ein paar Verletzte auch am Anfang.
Doch, die?
Alex ist genau ausgefallen, wo wir auch überlegt haben, kurz, was machen wir, holen wir noch jemand, Deutsch-Ausländer, ist immer so gewabert so ein bisschen. Wir haben auch so geplant, dass wir auch Platz hatten in der Planung, noch jemand zu holen. Das war, glaube ich, wichtig. Und dann haben wir im richtigen Moment, glaube ich, auch zugeschlagen bei Cole Fonstedt.
Die Zahlen sagen, es war eine ganz gute Sache, dass man ihn geholt hat.
Ich glaube auch da, das ist ich würde es jetzt mal als Glück des Tüchtigen ein bisschen beschreiben, weil wir einfach immer unsere Fühle offen halten, immer geschaut haben, immer in Kontakt waren, mit Agenten sondiert haben, immer geguckt haben, und dann wir haben das Ding innerhalb von 2 Tagen eingetütet. Das war unglaublich. Das war wirklich unglaublich. Also die Story, der kam auf den Tisch, ich glaube am Donnerstag zum ersten Mal, und wir haben dann telefoniert und mit dem Spieler telefoniert, und der war zu der Zeit in Schweden, und da die Schweden haben ein bisschen mehr auf ihre eigenen Jungs da gesetzt, und er war nicht glücklich da, und mit ihm telefoniert, ja alles klar, das Finanzielle geklärt, am Freitag Vertrag, Angebot hin, zack, Samstag unterschrieben, zurück, Montag war er da.
Auch krass.
Ja, also es ist manchmal schon interessant, wie das dann läuft, und du weißt es natürlich, du weißt es nie vorher, wie er dann einschlägt und was ist, aber du siehst natürlich die Zahlen und du guckst dir Video hoch und runter an und siehst natürlich, was er für ein Level hat, aber das ist immer nochmal ein Unterschied. Das ist immer so, du musst die Jungs, deswegen haben ja auch die Fußballclubs einen Stab an Scouts, die auch die Jungs vor Ort anschauen, weil es, und nicht nur einmal.
Ja.
Die gucken die im Training an, die reden tendenziell mit dem Bruder, ja, um zu wissen, was ist das für ein Typ mit der Frau. Also das hat schon Sinn, warum die da so einen Stab haben. Und deswegen, das haben wir halt nicht zur Verfügung. Deswegen ist es bei uns auch schon, auch bei den Fußballclubs, auch ein Glück natürlich, dass es dann alles einschlägt und so weiter. Und da hatten wir, glaube ich, das Glück des Tüchtigen auch. Fonsi hat super eingeschlagen. Ja, und dann sind die Verletzten zurück. Und wir haben gesehen, dass wir mitspielen können. Und wir hatten von Anfang an eigentlich eine super volle Halle. Das hat dazu beigetragen. Und die Fans haben auch nicht locker gelassen, ja, sondern waren dabei, waren dran. Und dann haben wir einfach gesehen und auch Selbstvertrauen dann bekommen. Ich glaube, Das ist auch so ein Part, der dann, warum ich vorher gesagt habe, ja, so eine 1-7-Klatsche, das ist, ja, Schwang drüber. Ja, das ist einfacher, wenn du 6-7 Spiele in Folge mit einem verlierst. Ich glaube, das war ziemlich hart am Anfang für die Jungs auch. Und dann da der Sieg gegen Weiden, glaube ich, das war das erste Spiel auch von Fonsi. Ich glaube, der hat auch, glaube ich, direkt geknipst da, glaube ich, ja. Und das war dann so, wir können's. Ja, wir können's. Und das war, glaube ich, gut. Und wir haben auch an der Stelle ist immer wichtig, dass wir einen guten Charakter haben in der Mannschaft. Und das haben wir, glaube ich, dieses Jahr auch wieder geschafft. Und die Jungs, die ja schon da waren und auch da sind, die machen da auch einen super Job. Also ich glaube, da haben wir auch da ein bisschen dann auch Glück, weil du musst natürlich auch die Charaktere haben, die dann da dazu passen und dazu passen wollen. Sieht ganz gut aus.
Ich mag kurz nachfragen. Jetzt haben wir 2-3 Mal über Cole Fonstedt gesprochen. Wir haben Stand jetzt 4 Conti-Stellen, die in den Top 25 der Scorer-Rangliste drin sitzen. Wir haben keinen Scorer mit weniger als 1 Punkt pro Spiel.
Weiß ich gar nicht genau, ja.
Also, es ist schon krass, wen man da verpflichtet hat und wie die Jungs aber allesamt eingeschlagen sind. Und wenn man sich dann anschaut, wie gesagt, ich habe hier ja eine Zeitung liegen und ich habe auch im Forum ein bisschen rumgeschaut und nochmal die alten Kommentare angeschaut. So richtig gerechnet hat damit niemand.
Nee, du kannst nicht damit rechnen, weil du weißt es nicht. Also Jack Dugan war noch nie vor in Europa. Vielleicht kriegt er Heimweh oder es passiert irgendwas und er kommt mit der Art und Weise vom Leben hier nicht zurück. Du weißt es vorher nicht. Du kannst es nicht zu 100% ausschlagen. Deswegen ist es auch Glück. Aber natürlich wissen wir, was die Leute geleistet haben und ob die Leute hierher kommen wollen und was sie vorher geleistet haben. Und wir arbeiten schon akribisch im Hintergrund da dran. Und für uns ist es, das haben wir von Anfang an gewusst, wir brauchen mit die besten Conti-Spieler, damit wir mit dabei sind. Damit wir gar nicht in die Playdown-Ränge kommen, dass wir da wegkommen und die müssen einschlagen. Das ist bei jeder Mannschaft so. Guck dir jetzt Krefeld an.
Ja.
Newton, Santos, wie sie alle heißen, oben dran. Jetzt auch Ravensburg kommt jetzt auch wieder. Jarnik, Russell sind oben dabei. Also wenn du gute Contis hast, die machen halt einfach den Unterschied. Das wissen wir auch. Und deswegen war es uns auch wichtig, dort gute Jungs zu holen. Und ich glaube, mit Jack haben wir ja auch einen Top-Transfer gemacht im Endeffekt. Und auch Camper macht einen super Job. Und Raci hat sich die Position absolut verdient und matcht super. Und mit Alex, das ist echt ein bisschen bitter jetzt für ihn da gelaufen an der Stelle. Aber
wissen wir schon, wann er wiederkommt?
Ja, ich denke, jetzt ist die Zeit, dass er wieder zurückkommen kann. Ja, sieht gut aus. Er ist schon eine Weile eigentlich wieder, ist auch schon ganz lang wieder auf dem Eis, aber Kahnbeinbruch ist der kleinste Knochen im Körper, wenn ich es richtig weiß. Dauert einfach total lang, bis es komplett regeneriert ist, bis du auch wieder die Muskeln drumherum aufgebaut hast. Also einfach eine Kacksituation und eine Kackverletzung, wenn man das so sagen kann.
Weil Schläge halten dann.
Genau, Schläge halten, schießen. Das. Ja.
Okay.
Aber sieht gut aus, denke ich.
Im Forum mit das Witzigste, was geschrieben wird und was immer und immer und immer und immer und immer wieder geschrieben wird, was mittlerweile auch zum Running Joke geworden ist: Biedigheim hat das schwächste Torhüterduo der Liga.
Echt, ist es so? Also wird es geschrieben?
Es wurde geschrieben am Anfang, bevor die Saison losgegangen ist. Mittlerweile schreibt es keiner mehr. Also mittlerweile wird es immer wieder nur reingeschrieben, wenn es als Witz halt gerade funktioniert. Die Zahlen sagen auch was anderes. Nicht jetzt auch mit ein paar tollen, wirklich guten Spielen. Was ist da passiert? Wie ist das passiert?
Ja gut, also Schmiddi war letztes Jahr Playoff-MVP.
Jo.
Ja, also von daher ist er absolut ein Torhüter, der in die DL2 auch gehört. Das haben wir vor gehört, das haben wir auch gewusst. So, es ist halt auch immer, so eine Mannschaft zusammenzustellen, ist nicht immer so einfach, wie man sich es vorstellt, weil es ist auch immer eine Sache von Verfügbarkeit, es ist eine Sache von Budget, es ist eine Sache von Timing und Glück, habe ich schon genannt. Und Schmiddi ist einfach auch ein total cooler Charakter, der hier auch sich akklimatisiert hat, der jetzt schon eine Weile da ist, der die Jungs kennt, der ein super Charakter ist. Warum nicht mit ihm, der uns in die Oberliga gefangen hat, in die DL2-Saison gehen? Er hat davor auch in der DL2 gespielt und hat dort einen super Job gemacht und du wirst ja auch mit jedem Jahr älter und gewinnst ein bisschen an Erfahrung. Wieso? Chris lacht. Ich weiß jetzt nicht genau, warum. Steht das auch im Forum oder wie?
Nee. Unis werden einfach besser, wenn sie älter werden. Und dann lässt irgendwann einen Schlag und dann sind sie alt. Und dann funktionieren sie nicht mehr. Aber.
Keine Ahnung, weiß ich nicht. Danny aus den Birken ist jetzt wieder zurück. Also ich finde immer generell das Thema Alter, ja, man sagt ja auch immer, du bist ein guter Spieler oder ein schlechter Spieler. So hat manchmal nicht so viel mit Alter zu tun, aber manchmal halt doch irgendwie. Schwierige Gleichung, kann man wahrscheinlich wissenschaftliche Arbeiten
ich find,
drüber machen.
Als Goalie finde ich es schon, ist Erfahrung ein Killer-Ding, weil du einfach mehr gesehen hast, weil du eine andere Ruhe mitbringst, weil...
Ist aber auch eine Typsache, ganz arg. Also bestimmt. Ja, wahrscheinlich ist es ein Ticken so, ich finde, man hat einen Bombenjob gemacht, jetzt bisher strahlt absolute Ruhe aus, ist auch ein absolutes Trainingsvieh, muss man sagen, auf dem Eis. Und ja, haben wir, glaube ich, die richtige Entscheidung getroffen. Und bei Flo hat mir am Anfang so ein bisschen, ich will nicht sagen leid getan, aber war bitter, weil die Spiele, die er gespielt hat, haben wir dann irgendwie voll auf die Mütze bekommen und auch unglückliche Tore bekommen, wo er manchmal als Torwart, wo du erster Schuss dreimal abgefälscht, Tor, zweiter Schuss irgendwie drei Querpässe, Tor, wo du einfach auch als Goalie keine Chance hast, sondern war es einfach ein bisschen... blöd, und dann ist es natürlich als Torwart auch so, dass du, dann sitzt du auf der Bank und du brauchst halt doch auch ein bisschen Spielpraxis irgendwie, und deswegen hat es mich total gefreut, dass er da in Krefeld so eine überragende Leistung gezeigt hat, und jetzt ist er absolut angekommen und auch übrigens ein Trainings ist mit Benny Jiranek meines Wissens der Erste, der morgens da ist, und der Letzte, der geht aus der Kabine.
Ja. Dedication, mag ich. Lass uns noch ein bisschen über Verteidigung sprechen, dann haben wir es einmal durch. Es ist immer ganz garstig, wenn man hier Trainer oder Geschäftsführung sitzen hat, ist es eigentlich nicht so schön, wenn ihr über einzelne Spieler redet. Aber lasst uns über den gesamten Block Verteidigung sprechen. Was kann man zur Verteidigung sagen? Saisonhalbzeit.
Wir hatten am Anfang, glaube ich, haben wir einige Tore bekommen, und da hieß es auch immer, wir brauchen irgendwie nochmal jemanden in der Abwehr. Aber ich glaube, das ist es ist immer ein Zusammenspiel von allen. Du verteidigst immer zusammen, das geht vorne los, die Stürmer müssen einen guten Job machen und es hört hinten beim Torhüter auf. Und ich glaube, das war auch so ein Punkt dann, den ich vorher vielleicht vergessen hatte, in dieser, warum dann dieser Turnaround geschafft wurde, weil wir dann einfach als Team auch besser das verstanden haben, insgesamt weniger Tore bekommen haben. Wir hatten auch ein paar Strafzeiten, glaube ich, am Anfang, die einfach unnötig waren. Das war auch so ein Punkt, der dann, den wir dann abgestellt haben. Klar. Du kannst immer irgendwo was verbessern, aber ich glaube auch da ist immer, das ist jetzt, wie du sagst, es ist immer schwer, wenn man die einzelnen Jungs irgendwie beurteilen muss, machen wir ja auch nicht. Wir gehen ja jetzt nicht 1:1 durch. Ich glaube, das ist wie so oft, die einzelnen Spieler sind wichtig, aber das Team ist nachher das Entscheidende. Und so ist es auch bei den Verteidigern. Arne, haben wir verlängert.
Magst du noch was zu anderen Verlängerungen sagen an dieser Stelle?
Ich kann sagen, dass wir daran arbeiten und dass wir auch schon 2-3 Jungs die Verträge haben. Und wir jetzt schauen, wann es clever ist, das zu veröffentlichen.
Hey, raus damit. Nachher veröffentlicht es jemand anderes vor uns.
Nee, ich glaube nicht.
Sind wir an unseren Kontis dran?
Ja, selbstverständlich sind wir da dran.
Und haben wir die schon bekommen?
Ja, bei dem einen ist es schwieriger, beim Anfang, beim anderen ist es einfacher. Also, ja, schauen wir mal.
Aber es welcher ist auch so, der, bei dem es einfacher ist?
Ja, schau. Sagen wir mal so, bei den Kontis ist es ja so, dass der Markt halt, du kannst global auf die Jungs zugreifen, deswegen ist es da jetzt, sag ich mal, nicht so urgent. Es ist nicht so dringend, jetzt irgendwie ein Konti festzumachen, aber
mein Geschäftsführer von meinem Herzensverein, der hat gesagt, dass es aufgrund der Situation so ist, dass wir Kontis brauchen, bei denen wir sicher sind, dass sie einschlagen, weil die bei uns quasi die Zugmaschine sind. Also er hat es ein bisschen anders formuliert, aber ungefähr so. Dann habe ich gedacht, dann ist vielleicht, wenn man Kontis hat, von denen man sagt, okay, 4 sind in den Top 25 der Liga, dass man die vielleicht behalten will.
Ja, versucht man natürlich. Ja. Ja, versuchen wir.
Alle 4? Alle 5?
Ja und nein.
Okay, mehr kriege ich nicht raus. Ich habe es probiert.
Ja.
Ich wollte es unbedingt. Die Eishockey News hat geschrieben, sicherlich wird der Schlittschuhclub zunächst kleine Brötchen backen und wieder lernen müssen, mit mehr Niederlagen umzugehen als in Liga 3. Ja.
Stimmt.
Ja. Die routinierte Defensive ist ein sicherer Rückhalt, gerade das Torhütergespann, da das Torhütergespann insgesamt weniger Erfahrung hat. Der Kader könnte hier und da etwas mehr Tiefe haben und dennoch sollte das Ziel, die Playdowns zu vermeiden, für Biedigheim drin sein. Damit wäre auch das zentrale Credo erreicht. Es geht darum anzukommen, sich in der Liga zu etablieren und neu zu beweisen, sowohl als Club als auch als Mannschaft. Wir sind der Neuling, der Aufsteiger, egal was davor war. Reflektiert Führungsspieler Tim Schüle.
Sehr gut gesprochen, Tim.
Was machen wir damit?
Ja, hat er komplett recht.
Nur der letzte Teil war von ihm, das davor.
Okay. Hat aber auch gestimmt. Ist ja auch so, also ist auch generell. Deswegen sage ich, die Erwartungshaltung wächst natürlich dann immer ins Unermessliche und auch für die neue Saison. Deswegen insgesamt einfach hat er recht kleinere Brötchen backen. Dass es jetzt so gut läuft, ist natürlich toll, aber es ist auch eine Momentaufnahme. Also da werden wir schon noch das ein oder andere verlieren. Das ist einfach so. Hat man ja auch gestern gesehen. Kassel hat einfach perfekt gespielt gestern. Die waren super. Wenn die so spielen, dann sind die auch zurecht da oben. Und da sind wir halt noch nicht, aber das ist auch nicht schlimm. Ich meine, wir haben sonst echt, haben die Jungs einen Top-Job gemacht. Und zu der Aussage gibt es nichts weiter hinzuzufügen. Ball flach halten. Ziel ist immer noch, Playdowns zu verhindern. Und es sieht gut aus.
Ich hatte hier viele Spieler sitzen, die haben alle gesagt, Ziel ist Playoffs. Direkte
das
Quali.
Das ist ja das Gleiche. Direkte Quali kann man natürlich jetzt sagen, okay, jetzt wenn wir auf dem 6. oder 7., was hast du gesagt? 7., ich weiß immer nicht genau. Ja, ist auf jeden Fall mega, super. Bin ich auch dabei, wobei für mich ist, wie gesagt, das Ziel, wir dürfen nicht in die Playdowns kommen. Das ist das Allerwichtigste und wir sind auf einem super Weg und ja, klar willst du als Sportler jedes Spiel gewinnen. Ist logisch. Ja. So soll es sein.
Punktemäßig ist man nicht so weit weg. Die Liga ist mal wieder, wir sagen es jedes Jahr über die DL2, unfassbar eng. Nach oben sind es irgendwie ja, 2 Siege oder 2 Niederlagen, je nachdem, wohin man guckt. Nach unten sind es 2 Siege oder 2 Niederlage, egal wohin man guckt. Kann man schon so ein bisschen Sicherheit ausstrahlen, weil man sagt, okay, wir haben jetzt einiges zusammen erlebt und wir haben uns gefunden und wir sehen langsam, dass wir zusammen funktionieren, oder ist es trotzdem noch eigentlich zu unsicher und zu früh?
Nee, kann man schon sagen. Also du hast ja vorher gesagt, jetzt haben wir mehr als die Hälfte gespielt, ist schon so. Und Tabelle ist immer nicht so mein Freund, die interessiert mich eigentlich immer erst am Schluss.
Am letzten Tag.
Ja, ist er auch so, weil was bringt's mir jetzt, wenn ich am Schluss 14. bin, bringt mir gar nichts. Also juckt mich tatsächlich nicht. Ich gucke tatsächlich in der DI-Lounge, im VIP-Bereich, wenn ich an den einzelnen Tischen bin und Hallo sage oder wir schwätzen, da liegt dann immer der aktuelle Gegner aus und Tabellensituation. Da gucke ich dann tatsächlich eigentlich immer aufs Tableau und gucke, wo stehen die anderen, wo stehen die, wo stehen wir, weil ich weiß es eigentlich gar nicht. Und mich interessiert es tatsächlich auch nicht. Es ist toll, aber es ist eher so, wir gucken schon auf die Punkte natürlich, und weil das ist halt das Entscheidende. Wir müssen gucken, dass wir unsere Punkte holen. Aber Tabelle juckt mich nicht groß. Und ob wir jetzt 7. sind oder 10., ist es wurscht. Wir brauchen die Punkte am Ende.
Hauptsache nicht Playdowns.
Genau.
Aber Playdowns hast du ja noch ein paar Spiele. Ist ja mehr Umsatz.
Hätten wir andersrum in den Playoffs auch.
Ja, dann nehmen wir die.
Ja, wäre besser.
Wenn es finanziell keinen Unterschied macht, dann nehmen wir die.
Wäre besser.
Bist du dann eher Pre-Playoffs und Playoffs bis Viertelfinale oder nur direkt Playoffs, ein bisschen mehr Ruhe, aber dafür auch nur bis Viertelfinale?
Ah, das ist mir egal. Ey, klar, ist natürlich viel cooler, wenn du irgendwie direkt in die Playoffs kommst, und dann hast du das ja auch ein Zeugnis von einer sehr guten Saison. Also das wäre natürlich bombig. Also klar, wenn wir das erreichen können, wäre mega. Aber ist mir eigentlich ist mir eigentlich egal. Und das ist, es kommt dann wie, auch wie es kommt, ob wir dann mehr Arbeit haben, also mehr Mai. Das juckt nicht. Das
okay.
Muss gemacht werden, der Job.
Eine Person müssen wir namentlich ansprechen. Ehre, wem Ehre gebührt. Tyler McNeely.
Ja. Brutal gute Sache. Ja, ich freue mich einfach für ihn total, weil er ein total cooler Typ ist und ich, ja, wir haben ihn letztes Jahr zum Deutschen gemacht und irgendwie hat es uns so ein bisschen auch insgesamt noch ein bisschen mehr zusammengeschweißt, einfach weil du halt dann auch dafür arbeitest, mehr Zeit verbringen musst, so. Und wir saßen da auch zusammen auf dem Amt dann. Es war schon ein bisschen eine skurrile Situation und dann kommst du da rein und dann steht da irgendwie hier irgendwie eine Wartezeit von was weiß ich wie viel x Monaten und denkst dir nur, oh mein. Aber hat alles funktioniert und für ihn freut es mich einfach total, auch dass seine Familie da war und dass es dann zu Hause war, war klasse und hat er sich absolut verdient und ist auch toll, habe ich gestern auch gedacht, wenn der Stadionsprecher da All-Time-Topscorer der DL2, Tyler McNeely, das ist schon eine coole Leistung, hat er sich verdient.
Voll cool. Mich hat's auch gefreut, vor allem wenn man dann so mal bei der ewigen Tabelle und so reinschaut und da einfach der nächste Steelers-Name schön steht. Und ja, freut mich. Verlängern wir den nochmal?
Schauen wir mal.
Du bist aber heute auch ganz ungesprächig, muss ich jetzt mal sagen.
Ja, bei dem Thema ist nicht, bin ich nicht so gesprächig, das stimmt.
Ich würde gerne zuletzt noch ein bisschen mit dir über die Geschäftsstelle sprechen. Denn wir haben die letzten Male immer wieder davon gesprochen, oh, wir müssen irgendwie Strukturen schaffen, wir müssen professioneller werden. Das vieles war irgendwie ein bisschen hemdsärmelig und da geht man Stück für Stück näher ran. Vorher hast du es so ein bisschen durchklingen lassen. Wir haben jetzt verschiedene Teams an Ehrenamtlichen für alle Bereiche irgendwie. Die Kommunikation wird da immer professioneller. Der Außenauftritt wird immer professioneller. Das Ticketing wird immer professioneller. Was sind noch die ausstehenden Baustellen? Und woran merkt man denn, dass man die richtigen Schritte bisher gegangen ist?
Also Baustellen, ja, gibt es da. Okay. Die Liste ist, glaube ich, die ist so eine lange Liste, wie da in meinem Kopf ist.
Gib mir drei.
Ja, danke. Ticketing ist zum Beispiel, und das hatte ich jetzt vorher auch schon zu Günni gesagt, das ist einfach ein ganz wichtiger Teil, ja, dass wir uns einfach Zeit nehmen und dort, um dort einfach die Daten anzuschauen und zu analysieren. Also wenn der Freddy sich die Daten anschauen muss, dann braucht er Zeit dafür. Das heißt, der Freddy Keck kann dann nicht irgendeine Versteigerung vorbereiten oder irgendwelche Sponsoren-Events vorbereiten oder was weiß ich was. Er braucht dann Zeit dafür. Und wenn er vorher keine Zeit dafür hatte, müssen wir ihm die Zeit schaufeln. Das heißt, für irgendwelche Zeitfresser, die er sonst halt gemacht hat, müssen wir ihn wegnehmen. Aber die müssen ja trotzdem gemacht werden. Also es müssen ja trotzdem, wenn ein Office-Ad eine E-Mail reinkommt, muss die trotzdem beantwortet werden. Und nach Möglichkeit nicht irgendwie nach 500 Stunden, sondern innerhalb von einem Tag maximal zwei sollte das beantwortet sein. Und wenn auch nur drin steht, wir haben die E-Mail bekommen, brauchen noch kurz zum zu klären, kommt zurück. So, das sind Zeitfresser, sage ich mal, die vielleicht bei ihm angelaufen sind, die wir eliminieren mussten, damit er Zeit hat, um sich ums Ticketing zu kümmern, um sich die Daten zu analysieren. Das ist konkreter, hoffe ich.
Ja, so ist schön.
Ja, so und da von diesen Schritten gibt's ganz, ganz viele. Wer braucht jetzt zu lang und gibt aber auch in der Buchhaltung auch. Ist auch ein ganz großes Thema. Dann ist ein Thema, ein Newsletter hatte ich angesprochen, spielt so ein bisschen mit ins Ticketing rein. Wir haben ein Tool, was vorher nicht benutzt wurde. Super. Brauchst aber jemand, der es halt bespielt.
Ja, klar.
Du brauchst auch jemand, der es bespielt. Der muss sich damit auseinandersetzen. Das kostet alles Zeit. Wir arbeiten jetzt seit letztem Jahr mit einem dualen Student im Endeffekt. Ja, kann er jetzt machen, hatten wir aber vorher nicht.
Ja, klar.
Und das sind einfach so Themen, die jetzt einfach ein Stück, sag ich mal dann, wenn kannst du das Wort professionell hernehmen, obwohl wir insgesamt da auch noch lernen müssen, wo wir mehr Themen bespielen können und die Prozesse dann nochmal einfach besser aufgeteilt haben. Und das, glaube ich, funktioniert gut, funktioniert immer besser, auch wenn man sagen muss, dass unsere Geschäftsstelle, ja, ich meine, wie lange haben wir jetzt, sagen wir, zweimal habe ich jetzt Podcast aufgenommen. Ja, also ich merke immer wieder, ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch. Und ich merke dann immer wieder, es dauert einfach Zeit. Und so wie das im Team mit den Youngsters Zeit braucht, dass sie sich entwickeln, braucht es auch in der Arbeitswelt Zeit, wenn du Leute hast, die im Studium sind oder noch kaum Berufserfahrung haben. Es dauert einfach Zeit.
Ja.
Und du kannst dann sagen, ja, eins draufbraten und nochmal eins draufbraten und nochmal eins draufbraten und dann funktioniert gar nichts mehr und dann passiert nichts mehr. Oder du kannst halt sagen, ja, nee, wir machen das jetzt und leben mit den Konsequenzen und versuchen, damit offen umzugehen und auch offen zu kommunizieren. Und das passiert jetzt gerade. Da sind wir echt insgesamt auf echt einem guten Weg. Und das heißt für mich ein Stück weit professioneller. Und das heißt auch, dass wir relativ klare Abläufe haben, wer macht was, welche Aufgaben sind wie verteilt. Das heißt nicht, dass alles klar geregelt ist, es ist wie überall. Aber, und das hilft dann nachher. Aber auch da haben wir Baustellen und es kommen ja auch immer wieder, kommen immer wieder neue Themen dazu. Und das aber zu administrieren und da einen Weg und eine klare Aufgabenteilung zu finden, das haben wir auch mit den, glaube ich, mit den ehrenamtlichen Teams geschafft. Will nicht heißen, dass wir das vorher nicht hatten, aber es macht einfach ein klareres Bild jetzt. Ja. Und das hilft.
Du hast vorher gesagt, du kommst heute ein bisschen unaufgeregter und ein bisschen ruhiger in den Podcast als zu den vorherigen Episoden. Ist das mit der Grund? Ist das mit der Grund dafür? So rum.
Ja, das ist ein Grund. Das ist ein Grund, natürlich dann, dass wir haben jetzt 3 Heimspiele mit über 4.000 Zuschauern gehabt. Wir haben, du hast gesagt, wir stehen auf Platz 7. Gibt jetzt gerade nicht so viel zu mäkeln, sag was mal so. Und das ist natürlich auch ein Grund, warum ich ein bisschen entspannter hier reinthema. Also ich hatte heute Themen auf dem Schreibtisch wie, warum der Jack Dugan gestern 5 plus Spieldauer bekommen hat. Also um sowas habe ich mich jetzt heute zum Beispiel gekümmert. Wir haben am Wochenende eine Ausfahrt mit Sponsoren zu dem Spiel nach Regensburg. Darum habe ich mich gekümmert. Natürlich muss man mit den Coaches austauschen, mit den Spielern. Wir haben heute Abend noch ein Team-Meeting oder ein Teamabendessen, ehrlicherweise. So ist es nicht nur, dass ich nur Feuer löschen muss. Und das ist, gibt einem das Gefühl, dass man die Sachen im Griff hat, dass man selber entscheiden kann. Und deswegen ist es heute ein bisschen entspannter. Das war die Male davor nicht so. Die Male davor saß ich hier und habe irgendwelche 800 Feuer gelöscht.
Ist das ein Grund, Danke zu sagen?
Natürlich ist es Zeit, da Danke zu sagen und sich aber auch darüber zu freuen. Dieser Club bildet sich hauptsächlich aus dem Ehrenamt und das ist eigentlich das Rückgrat.
Ich sage auch Danke an euch Fans da draußen, die ihr zuhört. Danke fürs Einschalten, danke fürs Dabeisein, danke für jede Stimme im Stadion, danke für jedes verkaufte Ticket, danke für jeden Livestream, den ihr bucht und auch wenn ihr Merch kauft. Trotzdem. Ja. Zuletzt. Auch danke an dich, Gregor. Danke dafür, dass du dir die Zeit genommen hast.
Gerne. Viel Spaß gemacht heute. Aus einer etwas entspannteren Grundstimmung raus.
Ihr Lieben da draußen, tut mir einen Gefallen, bleibt gesund. Es wird gerade immer kälter. Wir sehen uns nächste Woche wieder im Stadion. Nein, wir sehen uns diese Woche wieder im Stadion. Es ist ja schon Montag. Am Sonntag sehen wir uns. Lasst es euch gut gehen bis dahin. Schaltet ein, drückt den Gefällt-mir-Button, haut Kommentare rein. Und lasst es euch gut gehen. Bis dahin. Ciao.